Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Neben mir sitzt heute nicht Robin Blase, sondern wieder niemand. Wir sind nochmal heute über online, weil es zeitlich nicht klappt. Aber demnächst wollen wir uns wieder gegenübersetzen, weil ich vermisse dein Gesicht, Robin. Auch wenn ich es jetzt hier gerade ganz klein in Skype sehe. Ich sehe dich viel zu selten. Stattdessen sehe ich andere Menschen und da möchte ich gleich eine Geschichte erzählen. Aber zuerst mal hallo.
Hallo.
Weißt du, wen ich gesehen habe am Wochenende? Rat mal, wirf mal einen Namen rein.
War es Knossi?
wäre wahrscheinlich gewesen. Nein, besser, ich habe Attila Hildmann gesehen. Ich war nämlich auf einer Attila Hildmann-Demo.
Warum? Einfach so aus Freizeitspaß.
Nee, purer Zufall. Ich war am Wochenende, war ich mit Freunden im Futurium. Das ist am Hauptbahnhof, ist das so ein Zukunftsmuseum. Ziemlich tolle Sache, wie ich finde. Da kann man sich zum Beispiel so informieren über,
wie kommen die Mikrochips in den Impfstoff von Bill Gates rein in der Zukunft?
Ja, also zum Beispiel, wie wird Landwirtschaft aussehen in ein paar Jahren? Oder wie wird zum Beispiel Energieversorgung? Was gibt es da gerade für neue Entwicklungen? Und du kannst da mal zu einem Roboter sprechen, ist voll drollig. Anyway, hat nichts mit der Geschichte zu tun. Auf dem Weg dahin muss man aus dem Hauptbahnhof raus und auf dem Hauptbahnhof Vorplatz, da hatte sich Attila Hildmann aufgebaut. Wir hatten halt gesehen, ist eine Demo, da schreit wieder einer rum. Und ich hörte schon von Weitem, was ist denn das für ein Bullshit, was da erzählt wird? Ne? Ich hörte so 5G und Trump und bla und dachte, ich gucke jetzt mal, wer das ist und bin da hingelaufen und war das tatsächlich Attila Hildmann. Und was ich sehr interessant daran fand, war, normalerweise, wenn du so diese Bilder siehst, so dann sieht das immer so aus, als wäre das so ein Riesenauflauf, aber das war's gar nicht. Das war wirklich so, er stand auf einem der Steine vor dem Hauptbahnhof und brüllte da in sein Mikrofon und dann war da, lass es mal so 60 Leute gewesen sein, die um ihn herum standen. Ich habe mal so geschaut, weil ich dachte so, oh, jetzt gucke ich mal, wer so auf so eine Attila Hildmann-Demo geht. Und da waren halt so auch Familien, die ganz offensichtlich stehen blieben, weil sie aus oder in den Hauptbahnhof reingegangen sind, wo dann Tante Trude und der kleine Kai Kevin auch dabei waren, die wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden haben. Und Attila Hildmann schrie dann so rein, ja, und 5G, die Masten, die werden dann uns alle, die wollen damit uns beherrschen. Und dann wurde er immer zu so Schlüsselwörtern, wurde er laut und sagte, und das wollen wir nicht mehr mit uns machen lassen. So ein bisschen wie Herr Newstime auf der Artikel 13-Demo. Und ich dachte so, ja, jetzt ist der Punkt, wo das Publikum gröhlend mit einstimmen muss. Und das passierte aber nicht. Also es war so richtig awkward, weil er schrie dann so rein und wartete auf Applaus und hat extra so auch Applauspausen gelassen, die aber nicht kamen, weil das Publikum, was da war, war so eine Handvoll Verwirrter, die tatsächlich applaudierten. Aber der Rest war halt Leute, die wie ich da standen und dachten, was denn das für ein Spinner? Also das war eigentlich ein ganz, ganz erbärmlicher Anblick, muss ich sagen. Und es hat mir mein Bild so ein bisschen zurechtgerückt, weil ich dachte, ach, guck an, so sehen solche Dinger also wirklich aus. Es ist gar nicht so, dass halb Berlin auf den Beinen ist, wenn Attila Hildmann aufruft.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen abgeebbt ist, ne? Jetzt, wo, keine Ahnung, das fünfte Mal angekündigt wurde, dass wir alle beherrscht werden von der neuen Weltordnung, die morgen früh kommt's, ne? Da ist dann plötzlich. Und nachdem das irgendwie 20 Mal nicht eingetreten ist, haben dann alle gesagt, so, ja, vielleicht ist er noch nicht so viel dran, weil ich bin immer noch nicht gezwangsgechippt worden von der Merkel-Diktatur.
Ja, ich fand's trotzdem mal interessant. Ich habe mich so ein bisschen, es war so eine Mischung, ich habe mich ganz nach hinten gestellt, ich habe mich so ein bisschen geschämt und dachte so, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Aber es war mal nett, sich jemand anzugucken, wie sowas dann tatsächlich abläuft. Ja, okay, das ist meine kurze Geschichte.
Jetzt ist hier der Fun-Fact für die Zuhörer. In Wirklichkeit war David wirklich krass auf der Demo unterwegs und es gab ein paar Bilder und nur um sich jetzt da rauszureden, hat er sich diese Story ausgedacht.
Eigentlich wollte ich zu Knossi, zu seinem Fanauflauf, aber
ja, dazu kommen wir auch gleich. Knossi hat angeblich einen Fan mit einer Autotür umgehauen. Das war die Story der letzten Woche. Gibt noch ein paar andere Sachen, unter anderem zu Kanye West, zu Brie Larson und TikTok.
Wir haben noch gar nicht über Last of Us hier gesprochen, weil wir Gaming-Themen in letzter Zeit ein bisschen ausgespart haben, aber das soll jetzt auch mal Thema sein, weil es da letzte Woche krasse Beleidigungen im Internet gab. Das passt so ein bisschen zum Thema Brie Larson. Und ich finde, eine Geschichte, Story finde ich dramatischer als alle anderen. Jetzt, wo Robin Blase seinen großen Traum von TikTok in die Wirklichkeit umsetzen will, ist das Ding womöglich kurz vor dem Aus, weil es in den USA gebannt werden könnte.
Einfach durch das Thema. Tja, bevor wir dazu kommen, haben wir aber noch mal Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge ist Dell mit dem neuen Dell XPS 13. Das ist ein Laptop. Und ich habe das hier in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, das war nämlich so indirekt auch schon mal Thema, ist das beste Business-Notebook, was man kaufen kann, wenn ich mir jetzt einen Laptop
kaufe. Du sagtest gerade zu mir, ne, wenn du jetzt einen dir holen würdest, wenn eine Fee kommt und sagt, Robin, ich mache deinen Laptop kaputt, den du gerade hast, kauf dir bitte einen neuen.
Kennt sie nicht, die Laptop-Kaputt-Fee, dann würde ich mir jetzt einen kaufen, auf jeden Fall. Also der schneidet in allen Tests immer super ab.
Ja.
Ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal auch erwähnt, dass ich hatte mir beim letzten Mal kurz davor schon ein Video von Linus Tech Tips angeguckt, wo die den reviewed hatten und das war super. Und das ist jetzt der neue, da haben sie noch mal mehr auf Qualität geachtet. Der hat jetzt einen Infinity Edge Bildschirm, der hat Handauflagen aus Carbonfaser, der hat diamantgeschliffene Kanten. Also ist auch, ne, was die Specs angeht, da haben sie jetzt so ein neues Ding mit so einem EyeSafe Display, was das blaue Licht reduziert, was ja immer mehr so ein Ding ist gerade.
Warum? Weißt du das? Ich habe das schon mal neulich gelesen.
Ja, es gibt so irgendwas im Auge, das erkennt, ob es Tag oder Nacht ist. Und das erkennt es halt anhand der Lichtfarbe. Ah, okay. Und wenn das Licht zu blau ist, dann wirst du wach. Ne? Und deswegen haben inzwischen Handys ja so einen Blaufilter, wo aber halt einfach nur da wird einfach eine Farbe drüber gelegt. Und das, was die hier machen, ist der erste Bildschirm, der das macht, der das Licht quasi an der Quelle schon reguliert, dass eben da dein blauer Filter quasi drin ist.
Das wird Rambo aber nicht freuen, wenn das blaue Licht nicht mehr leuchtet.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein bisschen gesünder für die Augen und für den Schlafrhythmus. Außerdem hat Dell natürlich auch noch so IT-Lösungen, wenn man jetzt irgendwie als Konsument oder auch als Business-Anwender da irgendwie Anforderungen hat, dann kann man sich da Hilfe holen. Und also gerade für kleine Unternehmen, auch für uns, wenn ich jetzt Leute mit Notebooks ausstatte, Dell XPS ist einfach da das State of the Art, was man halt irgendwie kaufen kann. Das heißt, wenn ihr euch da informieren wollt, dann könnt ihr das tun unter dell.de/XPS, also die Buchstaben X, P und S.
Was ist denn da los, Robin? Du willst TikTok Superstar werden und jetzt plötzlich sieht es so aus, als könnte TikTok gebannt werden. Warum das? Liegt es an dir, frage ich? Ist doch kein Zufall.
Wahrscheinlich. Die haben jetzt mitbekommen, dass da was auf sie zukommt und haben gesagt, das wollen wir nicht. Ja. Da müssen wir schnell den Hahn abdrehen. Rob Bubble
macht alle halbe Jahre ein Video auf TikTok. Die neue große Erfolgsformel.
Nicht, also tatsächlich habe ich, es gibt jetzt gerade so ein neues Ding von TikTok, wo sie irgendwie lernen, halt mehr promoten wollen. Und ich fand das eigentlich ganz spannend zu sagen, hey, wie kriegt man eigentlich Informationen in eine Minute verpackt? Ich möchte das mal ausprobieren, habe tatsächlich mal 4 TikToks aufgenommen. Also quasi hochkant mit einer Kamera und versucht irgendwie so ein paar Themen in einer Minute zu verpacken. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert, hat echt eine Menge Spaß gemacht, weil es halt ähnlich wie der Podcast so eine Sache ist, die super easy ist. Ne? Bei meinen YouTube-Videos muss ich mir immer so viel Zeit nehmen, weil die ja doch echt gerne mal so über 10 Minuten lang sind. Aber so, man kriegt halt so 20 TikToks an einem Tag weggedreht und kriegt auch viel mehr unterschiedliche Themen auch unter. Und das ist irgendwie ein bisschen lockerer, weil ich es einfach mal neu ausprobieren kann. Ich bin bei meinem YouTube-Kanal halt immer super tense. So. Ich bin immer so voll perfektionistisch, weil ich halt denke, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung an meine Inhalte. Und das ist, glaube ich, bei mir ganz oft auch ein Motivationskiller, weil ich halt so unglaublich hohe Ansprüche deswegen an die Themen und auch an die Qualität der Videos habe. Und deswegen liebe ich diesen Podcast so, weil da haben wir keinen Qualitätsanspruch. Aber deswegen, also ich finde auch TikTok so spannend, weil es einfach weil man halt einfach so in der Minute, das ist da gar nicht so viel passieren, weißt du, da machst du einfach so eine Minute, hast du weg. Und ich habe es jetzt wirklich mal ausprobiert und finde es irgendwie ganz cool und es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auch mal online gehen. Habe tatsächlich rausgefunden, dass diese App super fizzelig ist, ne? Also ich würde da voll gerne noch so Text einfügen und so Musik und so. Und das kannst du alles in der App machen, was irgendwie ganz cool ist, aber es ist auch super aufwendig. Da irgendwie,
also du machst jetzt kein Editing damit, ne? Also das, weil ich habe das neulich erst gesehen, da ging dieses Ding viral von so einem, ich glaube, so einem Effektspezialisten oder Effektstudenten, der sich in verschiedene Superhelden verwandelt hat.
Ja, der von Bob Iger, also vom Disney-Chef-Chairman.
angerufen wurde.
Selber direkt so, genau, hat irgendwie getweetet, hey, sorgt dafür, dass es viral geht. Lustigerweise ist es eben nicht auf TikTok viral gegangen, sondern auf Twitter, aber es war ein TikTok. Ja. Und es ist dann von James Gunn, von ganz krassen Hollywood-Leuten retweetet worden. Ich glaube, The Lonely Island hat es an in ILM geschickt, also an Lukas Films Effektsschmiede, weil er hat so richtig krasse Effekte gemacht, aber halt nicht in TikTok, sondern halt in After Effects oder was weiß ich, und das dann halt einfach bei TikTok hochgeladen. Wir haben es mit der Kamera gedreht, wir haben quasi die Kamera hochkant gedreht, haben es richtig mit der Kamera gemacht, auch in Premiere richtig geschnitten und dann die Videodatei in TikTok reingeladen. Und da würde ich dann halt noch den Text und so GIFs und so weiter innerhalb von TikTok drüber lagen. Das ist so fisselig, das so, so sekundengenau, framegenau reinzumachen. Ich bin da, also es ist einfach, ich habe, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, den TikTok zu drehen. 10 Minuten hat das gedauert, das zu schneiden. Und dann hat es aber 3 Stunden gedauert, in TikTok Texteffekte da so ans reinzupacken, dass es minutengenau ist. Wahrscheinlich machen wir es doch nicht, aber noch irgendwie in Premiere oder so. Aber
also auf doch jeden nicht Fall, so easy.
Doch nicht so easy, das irgendwie in der App zu machen, aber es macht auf jeden Fall Spaß, zumindest das richtig zu drehen. Und ich glaube auch, dass man ein bisschen Übung das besser hinbekommt. Aber was eben, was ich jetzt halt, ich würde es mal ausprobieren, einfach wie es ankommt, ne? Weil es auch eine ganz andere Zielgruppe ist. Ich schätze mal, die meisten, die jetzt hier hören, gucken keinen, nutzen kein TikTok. Aber es ist halt so, ein bisschen mehr Bildungskontent für Kinder auf TikTok zu machen, finde ich ganz gut.
Noch ein paar Jahre, dann guckt deine Tochter deinen TikTok-Kanal.
Genau. Nur das Problem ist, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil TikTok wird gerade reihenweise gebannt. In Indien ist es dicht gemacht worden.
Ja.
Da aber also wegen Beef mit China. Und in den USA steht es jetzt auch gerade im Raum. Mal gucken, ob es tatsächlich passiert, weil das wäre schon krass. Ich glaube, wenn die USA als Markt wegfallen würde nach Indien ist ja auch ein Riesenmarkt, dann bin ich mal sehr gespannt, was mit TikTok passiert, weil die USA ja auch ganz oft so einen Light-Effekt hat. Ne? Es gibt ja schon Byte. Byte ist von den Vine-Gründern, glaube ich, eine neue App, die sowas ähnliches ist wie Vine. Und Vine ist ja eigentlich das, was TikTok, also Vine ist ja quasi so eigentlich so das OG-TikTok, würde ich mal sagen. War noch viel kürzer, das waren, glaube ich, nur 6 Sekunden. Wurde ja dann von Twitter gekauft und zugemacht irgendwann. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Instagram mit der Reels-Funktion jetzt wenn TikTok wirklich gebannt werden würde, würden, glaube ich, viele der Creator, die da jetzt groß geworden sind, auch wieder auf andere Plattformen rüberwandern. Ich meine, viele Vine-Stars sind später YouTuber geworden, ne? David Dobrik, ich glaube auch Logan Paul und so, das waren alles mal Vine-Stars.
Ja, wie hieß die, wie heißt die Queen of Social Media, so wird sie auch genannt, weiß ich jetzt nicht, aber auch so eine Dame, die ganz viele auf
ja, sie ist so bekannt, sie ist die Queen of Social Media. Ich keine Ahnung, wer sie ist, aber mega.
Ich kannte den Namen mal. Ja, ach man, wie hieß die? Egal. Aber ja, es gibt mehrere, die das waren.
Genau. danke für diesen krassen Insight.
Irgendwas mit A. Ich muss das googeln jetzt. Wie hieß die? Red du mal weiter. Ich muss das jetzt überlegen.
Auf jeden Fall, wenn das passiert, bin ich mal sehr gespannt, wo die Leute dann hinziehen. Also ich meine, es gibt ja viele, so ein Zach King zum Beispiel, der auch, glaube ich, auf Vine groß geworden ist, dann auf YouTube kam, der so mit krassen After Effects Sachen auch riesig ist auf TikTok. Ich hatte einen TikTok, der hat 2,2 Milliarden Views auf TikTok. Und ich bin mal gespannt, die würden wahrscheinlich einfach von der Plattform weggehen. Also viele TikTok-Stars sind ja nicht auf TikTok groß geworden, sondern haben auf anderen Plattformen schon vorher Erfolg gehabt. Viele sind auch riesig auf Instagram. Und ich bin auch in Deutschland einer der größten TikToker ist Rezo. Ne? Hier Y Niels, der hat auch einen YouTube-Kanal. Also sind so viele, die so auf TikTok groß sind, sind eigentlich auf Instagram und YouTube groß. Deswegen bin ich mal, ne, wenn sowas auch in Deutschland passieren würde oder so, sind die einfach auf einer Plattform weniger unterwegs. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich einfach nur auf TikTok groß geworden sind. Und da bin ich mal gespannt. Und auch generell die User, der Bedarf nach so einer Plattform für so Shortform-Content ist ja anscheinend da. Vielleicht wird dann Quibi noch mal groß. Quibi hatten wir ja schon mal erwähnt, dieser Versuch von Daniel, heißt der Daniel Katzenberg?
Jeffrey
Katzenberg.
Ja.
Der große, ich glaube, ja, ich habe gerade in meinem Kopf leicht an Daniela Katzenberger gedacht und deswegen kam ich auf Daniel.
Ja.
Katzenberger. Der, also einer der größten Hollywood-Mongole überhaupt. Mongole ist auch nicht richtig.
Was ist denn heute los?
Oh Gott, ich bin richtig müde.
YouTube-Mongole finde ich super. Schönes Wort.
Der hat einfach sehr, sehr, sehr viel Geld zusammen mit sehr vielen anderen Leuten, die sehr, sehr viel Geld investiert haben in diese App, die quasi Netflix für 10 Minuten Content sein soll. Also der Bedarf nach Shortform-Content ist bisher da nicht angekommen, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja, wenn TikTok tatsächlich gebannt wird. Auf jeden Fall steht es gerade im Raum, wohl wegen Beef mit China, ne? Alle haben gerade irgendwie Beef mit China, Indien und die USA natürlich schon die ganze Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein bisschen mit reinspielt, dass TikTok die ganze Zeit ja Trump auch trollt, ne? Also in den USA gab es ja diesen Fall mit den TikTokern, die seine ganzen Tickets weggekauft haben für seine Politik-Rally da. Hm. Und vielleicht spielt das auch mit
die
rein.
Die dann storniert haben, ne?
Genau, beziehungsweise die einfach nicht gekommen sind. Die einfach so die quasi den Bedarf nach oben getrieben haben, dass die dachten, wow, krass, da kommen ganz viele Leute. Und am Ende waren halt 6.000 Leute da und die haben es groß vorher gehypt. So, wow, wir haben 1 Million Leute haben sich angemeldet, das wird riesig. Also, mal gucken. Aber es steht wohl im Raum, dass sie überlegen, diese App zu bannen. Da bin ich mal gespannt, was das für den Social-Media-Bereich bedeutet. Weil TikTok geht ja gerade so durch die Decke in all diesen Märkten. Alle im Marketing sehen das so als das nächste große Ding. Jeder YouTuber, mich eingeschlossen, versucht plötzlich irgendwie da auch mal so das auszuprobieren, einfach weil es halt eh spannend ist. Gleichzeitig gibt es halt diese ganzen Datenschutzthemen, die ganze Zeit da aufgemacht werden. Da wird gerade einfach viel drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende, wenn nichts passiert, nicht tatsächlich eher zum Hype beiträgt, dass alle drüber reden, dass es jetzt gebannt werden könnte und dann alle nochmal schnell, oder muss ich nochmal schnell ausprobieren.
Ja, aber es hängt ja auch, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, in erster Linie mit dem Datenskandal zusammen, der da aufgedeckt wurde, nachdem es jetzt hieß, dass TikTok quasi eine Datentrake ist, die dein Handy ausliest. Das führte jetzt ja dazu, dass das hieß dann, wir wollen nicht, dass diese App zum Beispiel, ich glaube, in Amerika ist es ja so, dass Senatoren und Regierungsarbeiter dürfen kein TikTok auf dem Handy haben. Das ist da tatsächlich eine Regel. Wusstest du das?
Ja, in Amerika sind ja auch, nicht nur in Amerika, sind ja auch Huawei-Geräte verboten. Ist, glaube ich, auch so, dass ihr, also Huawei auch teilweise mit einem Embargo belegt war, dass zum Beispiel Google kein Android mehr für die Handys offiziell anbieten durfte oder zumindest updaten durfte und so weiter. Weil es halt hieß ja, alles, was aus China kommt, wird eigentlich direkt mit dem Generalverdacht belegt, dass es gleichzeitig auch für die chinesische Regierung spioniert. Gab auch neulich wieder so einen Artikel, dass ich glaube, chinesische Studenten im Ausland ja spionieren könnten für die Regierung und so.
Okay. Ja.
Ich verstehe die Bedenken. Ich muss ehrlich sagen, was dieses Datenthema angeht, super problematisch, aber ehrlich gesagt ist das Facebook auch, ne? Also es sind all diese ganzen Apps. Da muss man es eher so machen wie David Hein und alle Social Media Sachen vom Handy löschen. Aber es sind schon so ein paar Sachen, die auf jeden Fall fragwürdig sind, auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie damit jetzt langfristig umgegangen wird, ne? Also
ich habe es jetzt übrigens, Amanda Czerny.
Ich habe noch nie von dieser Frau gehört.
Noch nie? Okay.
Wer ist das? Wer ist diese?
Amanda Czerny war eine der größten Weinerinnen tatsächlich. Also die war auf Wein das übelstes Biest. Die hatte, glaube ich.
Muss jetzt googeln. Wie heißt die? Amanda?
Amanda Czerny, also Czerny. Und die war riesig auf Wein und ist dann auf YouTube gewechselt und hat da auch mit den Wine-Miniclips quasi versucht, sich durchzusetzen. Und hat dann, glaube ich, auch mit den Pauls zusammengearbeitet, also ja, aber egal, es war jetzt nur so eine Information. Ich musste es jetzt
25,9 Millionen Follower auf Instagram, okay.
Ja.
Also okay, wenn ich ihr Gesicht sehe, ich habe sie auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja. Die ist die springt immer mal wieder so durch Videos, ist jetzt nicht mehr groß. Ja.
Die ist nicht mehr groß, hat nur 25 Millionen Follower. Ach, das ist auch das ist eine spannende Geschichte, die ich erzählen kann. Ich habe gestern gedreht mit Umi.
Umi.
Umi Janta. Ich gucke mal, wie viele Follower sie jetzt hat. Weil das ist eine mega spannende Story. Das kommt jetzt nächste Woche bei Follow Me Reports. Ja, krass. Die Story ist folgende, um es jetzt mal zu erzählen. Ich habe eine E-Mail bekommen letzte Woche von der Redaktion von Follow Me Reports, der Reportagesendung, die ich mache. Und die beiden, hey, guck mal.
500.000.
Ja, warte mal, das ist nämlich das Ding. Die haben mir geschrieben und haben gesagt, hey Robin, hier ist diese Rollschuhfahrerin aus Berlin, die macht so Jam-Skating, also die tanzt auf Rollschuhen. Mhm. Und die geht gerade richtig ab auf Instagram. Die hat jetzt innerhalb von einem Tag, ist die irgendwie von 60.000 Follower auf 300.000 Follower gewachsen. Und ich so, was? Ja krass, das ist ja richtig schnell. Mega. Und ist auch cool, die ist aus Berlin, coole Frau, kann richtig geile Sachen auf Rollschuhen und so. habe ich voll Bock drauf, so eine coole Reportage, lass machen. Dann habe ich einen Tag später, weil mich meine Freundin gefragt hat, was für einen Dreh ich jetzt dann ne, habe, meinte ich, ja, guck mal hier, die hat 300.000 Follower, zeig ihr Instagram. Und sie meint so, ja, die hat 400.000 Follower. Und ich so, was? Dann irgendwie jetzt gestern, das ist da irgendwie 2 Tage später, war der Dreh. Und am Morgen kommen wir rein, wie viele Follower hat sie? 500.000. Die hat also quasi morgens, als wir den Dreh angefangen, hat sie die 500.000 Follower geknackt auf Instagram. Als wir abends mit dem Dreh durch waren, hatte sie 522.000. Jetzt habe ich eben geguckt, das ist jetzt ein paar Stunden her, jetzt hat sie 539.000. Die macht pro Tag gerade 20.000 plus Follower auf Instagram. Nur durch 4 Instagram-Videos. Also diese Videos sind viral gegangen innerhalb von Instagram. Was ich so auch, also dass das auf Instagram, also ich frage mich sowieso die ganze Zeit, ich benutze einfach viel zu wenig Hashtags, glaube ich, auf Instagram. Ja. Wie Leute das schaffen, auf Instagram organisch zu wachsen ohne externe Promo. Und die scheint halt wirklich einfach von dem Algorithmus innerhalb von dem Explore-Feed so krass gepusht zu werden, dass jeder, wenn er Instagram auf Explore geht, ihr Video sieht. Und dann ist sie zusätzlich auch noch mal gepusht worden. Ich glaube, Alicia Keys und die Mutter von Beyoncé haben ihr Video geteilt und so. Und dadurch ist sie richtig durch die Decke gegangen. Und das ist richtig krass. Ich habe halt jetzt mit der quasi, die hat jetzt innerhalb von einer Woche ist die quasi über Nacht zum Instagram-Star geworden.
Krass, ja, ich sehe gerade, sie macht ja wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, nicht viel mehr als, aber ja, sie tanzt auf ihren Rollerskates.
Sie macht das schon sehr gut, muss man sagen. Also ich habe sie jetzt auch mal live das machen sehen. Das ist ja schon richtig krass. Und ich durfte auch selber versuchen, auf Rollschuhen zu tanzen. Das wird ein sehr lustiges Video im Sinne von, wer mich sehen möchte, wie ich mich zum Affen mache, guckt rein. Also
das ist ja super spannend. Ja,
ist mega krass. Also so ein krass organisches Wachstum auf Instagram. Und das Ding ist, das ist ähnlich so ein bisschen wie bei Varion, eine Story, die wir hier schon öfters erzählt haben, die einfach jahrelang das Gleiche gemacht hat und dann plötzlich über Nacht ist er irgendwie explodiert. Das ist bei ihr genauso. Ich hab sie auch gefragt, sieht man dann auch in dem Video, hey, woran lag das denn jetzt? Ist denn irgendwas passiert? Und sie so, nö. Ich habe einfach dasselbe Video hochgeladen wie sonst auch immer, nur dass es dieses Mal vielleicht einfach ein bisschen gepasst hat. Also ihre Theorie war, die Farben sind halt besonders knallig und passen gut zusammen und im Hintergrund umarmen sich ein paar Leute und das ist irgendwie cool und so. Aber sonst ist irgendwie nichts anders. Also selbe Hashtags, selbes Video wie die anderen Videos, die sie sonst gemacht hat, nur vielleicht ein bisschen anders zeigen. Und das ist dann durch die Decke gegangen und die hat jetzt, also
Ich sehe das Video gerade. 4,5 Millionen Views.
Genau. Und das sind auch noch mal 100.000 mehr als gestern. Gestern waren es 1,4 Millionen. Und das wird halt gerade organisch innerhalb von Instagram so krass ausgespielt und funktioniert irgendwie so gut.
Die ist irgendwo in Tempelhofer Feld,
genau. Feld, ja. Da ist sie wohl. Also ich habe auch so ein bisschen so rumgefragt, so auch bei uns im Büro und so. Gab auch einige, die kannten einfach, weil man sie halt auf dem Tempelhofer Feld kennt. So.
Aha. Die ist ich da bin halt da jeden nie, Tag. Deswegen,
ich auch nicht. Aber die ist da seit Jahren, hängt die da wohl rum und fährt halt mit ihren Rollschuhen und ist damit auch relativ erfolgreich. Also wie gesagt, die hat jetzt schon 60.000 Follower. Ist jetzt nicht so, als wäre die, hätte die null Erfolg auf Instagram gehabt.
Aber das hätte ich nicht gedacht, dass sowas geht, dass du quasi explodieren kannst auf diese Art und Weise.
Nur innerhalb von Instagram. Also dass das sowas geht,
ist voll krass. Dieses Hashtag-Game habe ich eh nie verstanden. Weil ich immer dachte, okay, also es gibt bestimmt Leute, die auf ganz spezielle Hashtags klicken, aber viele machen ja alles in ihre Hashtags. Also ich sehe das immer wieder habe das auch bei Freunden immer schon wieder mit einem großen Fragezeichen beobachtet. Du lädst ein Bild von dir hoch und dann ist dann da Insta-Fresh, Insta-Girl, Monday, Motivation, alles drin, wird alles reingeknallt. Und trotzdem bleibst du halt klein. So, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da sitzt und sich morgens beim Aufstehen denkt so, heute werde ich erstmal den Hashtag Monday Motivation anklicken und mir alle Bilder angucken, die ich da sehe. Meistens kommst du ja eh nur bis Bild 10 oder so. Und dann werden dir die erfolgreichsten davon angezeigt und nicht die neuesten.
Ja.
Ich habe das nie ernst genommen, dieses ganze Hashtag-Game. Deswegen ist es sehr interessant, dass das so knallen kann.
Ja, also fand ich super faszinierend. Ich bin auch sehr gespannt, wie es mit ihr so hingeht, wie sich dann das so weiterentwickelt und so. Aber genau, mehr dazu dann in dem Video nächste Woche bei
Following Reports.
Schon wieder ein Teaser.
Ja.
Aber ja, das wollte ich auch noch kurz erzählen.
Wir reden jetzt am besten mal über jemanden, bei dem es auch geknallt hat. Und zwar Knossi. Ja, bei dem, der hat sich gedacht, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Er ist, glaube ich, zur Eröffnung von dem neuen Laden von Chata heißt er, glaube ich.
Genau.
Der Rapper Chata hat einen Imbiss aufgemacht. Das ist ja so Rapper-Ding.
Da machst du einen Imbiss auf.
Auch ihr der homophobe Mert hat ja, glaube ich, auch einen. Hat er nicht auch einen.
Hat er einen Imbiss?
Ich glaube, der hat einen Dönerladen und Leon Mascher hat doch einen Waffelladen, oder?
Leon Mascher hat einen Waffelladen, ja,
Waffelladen. Genau. Ich glaube, Mert hat einen Dönerladen.
Ja, generell. Also ich verstehe das auch mal nicht, weil Gastro ja jetzt, glaube ich, nicht so das lukrativste Business ist. Ich
meine, zur Geldwäsche
Fast vielleicht. Fastfood schon.
Vielleicht zur Geldwäsche.
Also ich weiß nicht, ob das das beste Business ist, sein Geld zu investieren. Aber das machen ja auch ganz viele Schauspieler. Ne? Also Daniel Brühl hat ja auch hier so Restaurants und so. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich habe immer nur gehört, dass Restaurants sich jetzt nicht wirklich finanziell so krass lohnen. Das glaube ich auch aber, einfach
wahnsinnig Arbeit. Egal.
Vielleicht, wenn du ganz viele Leute dazu bringen kannst, da einfach hinzukommen, indem du halt ein krasses Fantreffen davor machst. Und das ist halt jetzt so ein bisschen passiert bei dieser Eröffnung. Einfach eine geile Idee, eine Eröffnung zu machen und zu Corona-Zeiten erst schon mal da, Props raus an unseren Lieblingsrapper hier. Aber Knossi.
Sprich ihn mal aus, ich will es hören.
Chata.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so falsch.
Ja, deswegen, ich habe es lieber umschrieben gerade. Aber okay, Chata.
Chata.
Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, indem ich seinen Namen falsch ausspreche. Aber Knossi hat gedacht, ey, da komme ich auch mal vorbei. Geiles Ding, da will ich hin. Und hat das Ganze halt auch schon gelivestreamt, bevor er da hingegangen ist. Also hat es quasi so ein bisschen auch angekündigt, dass er da gleich zu sehen sein wird. Und daraufhin ist genau das passiert, was man denkt. Es sind einfach sehr, sehr viele Kinder und Teenies, die ihn geil finden, da hingegangen, um ihn zu treffen. Und Knossi ist da auch ohne Maske hingegangen, ist da wohl mit Unsympathisch TV hingefahren, der dann im Auto geblieben ist. Und ja, hat dann halt ein Fantreffen gemacht, ohne Mindestabstand, ohne Maske, einfach so ein bisschen Leute getroffen, mitten im Livestream, auch alles gelivestreamt, deswegen gibt's halt auch Footage schon. Und ist dann aber auch wieder abgehauen. Ich weiß nicht, wie lange er da war, aber er ist auf jeden Fall dann irgendwann wieder verschwunden. Und das, ich weiß nicht, ob es ihm dann auch ein bisschen zu viel wurde, weil er hat sich dann auf jeden Fall so ein bisschen drüber aufgeregt, weil dann irgendwelche Kids auch dem Auto hinterhergerannt sind.
Ja.
Ich habe noch so ein anderes Video gesehen von Montana Black, der, glaube ich, auch in seinen Lamborghini da eingestiegen ist. Ich weiß nicht, ob das war oder ob er noch bei einem ganz anderen Event war. Aber da waren auch viele Leute, die ihm irgendwie zu nahe gekommen sind, dem Auto zu nahe gekommen sind. Vielleicht war das einfach ganz normaler Daily Business in Buxtehude oder so. Aber das ist natürlich gerade aktuell auch richtig kacke. Und da sind auf jeden Fall viele Leute hinter dem Auto hinterhergerannt. Und der Grund, warum das so ein bisschen mehr Thema war, ist eben nicht nur wegen Corona und Maske und so weiter, sondern weil Knossi bei der Fahrt dann die Tür vom Auto aufgemacht hat, um irgendwie die Kinder anzukacken, die ihm hinterhergerannt sind. Und währenddessen ist wohl eines dieser Kinder hingefallen. Und dadurch, dass man das so ein bisschen so semi mitbekommt, auch in diesem Livestream wohl, gab es erst das Gerücht, Knossi hätte die Tür aufgemacht, um eines der Kinder in der Fahrt mit der Tür umzuhauen.
Es gab ja, hast du es vielleicht mitbekommen, wir wollen da gar nicht drauf eingehen. Es gab wieder eine Debatte um Montana Black auch, der sich irgendwie in einem Livestream nach dieser Geschichte verbal wieder vergriffen hat. Wir lassen das mal hier außen vor. Aber das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo ganz viele Leute geschrieben haben, das ist so eine Gruppe von Menschen, da muss man sich fragen, ist das alles noch Zufall? Ist das alles, also klar, der macht die Tür nicht auf und boxt jemanden damit ins Gesicht, aber
bevor du jetzt weiter sagst, ich muss das auch noch mal klarstellen, also nach seiner eigenen Aussage ist dieses Kind wohl einfach zufällig gestolpert und hingefallen und die Autotür hatte damit gar nichts zu tun. Also wer weiß, vielleicht hat das Kind sich erschreckt, weil er die Autotür aufgemacht hat und deswegen ist es gestolpert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat jetzt nicht irgendjemand mit einer Autotür umgeboxt. Das hat er auf jeden Fall richtig gestellt in einem Statement auf Twitter und er hat sich dann auch im Zuge dieses Statements dafür entschuldigt, dass er A, angekündigt hat, dass er da quasi 30 Minuten früher angefangen hat zu streamen und B, dass er nicht auf Mindestabstände hingewiesen hat und keine Maske anhatte, dafür hat er sich dann auch entschuldigt.
Wie gesagt, also ich will ihm da auch gar nichts unterstellen, wenn er sagt, es ist das Kind ist einfach hingefallen oder es ist irgendwie so passiert, aber das, was vorher passiert ist, das ist ja nicht einfach so passiert. Und ich kann nicht verstehen, das muss man doch, du sagtest es gerade so lapidar nebenbei, da passiert das, was man sich denkt, was dann passiert, nämlich, dass ein Auflauf passiert. Das ist doch nicht das erste Mal, dass das denen auch passiert ist, ne? Also es gab doch mehrere Fälle schon, wo, gab es nicht, letztes Jahr hatten wir nicht bei den Dessa-Schwestern einen ähnlichen Fall, wo Monte und er irgendwie was gestartet haben und dann war das auch ein Riesenauflauf oder so, kurz bevor diese Geschichte mit Leon in diesem Auto war.
Das
ist
so geil, wenn du Auflauf sagst. Ich stell mir da die ganze Zeit so eine Kochshow mit Montana Black und Corsi vor, die haben was Riesiges gestartet, hier ist unser Riesenauflauf, so zusammen mit Sallys Welt kochen
ist,
die einfach.
Das ist ja auch uralt, Leon Mascher hat dafür schon eine Klage an den Kopf geworfen bekommen. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal Shirin bei David hat auf,
also ich Shirin weiß jetzt David. Von den beiden tatsächlich nichts, da gab es halt dieses Ding mit diesen Typen in der Limo, mit den beiden.
Ich glaube, es gab da schon mal ein Thema.
Aber es, also auf jeden Fall, es gab schon öfters mal den Fall, auch glaube ich bei den Lochis und bei Dougie und bei Shirin David, jedes Mal Wachen, wo die Polizei dann anschreiten musste, also noch lange vor Corona, wo einfach dann zu viel war. Bei Leon Mascher gab es mal diesen Fall, wo irgendwie in einem Einkaufszentrum seine Kameramänner angefangen haben, Leute zu verprügeln, weil sie ihn mit Tomaten geworfen haben oder sowas. Also irgendwie gab da schon mal einiges an Fantreffen, Eskalationen. Aber das jetzt während Corona zu machen, ist natürlich nochmal extra dumm irgendwie. Naja, da sollte man lieber zu Hause bleiben, was gut zu unserem nächsten Thema passt. Hashtag Werbung für LinkedIn. LinkedIn hat uns mal wieder gefragt, ob wir über ein Thema reden, das LinkedIn gerade beschäftigt, was bei denen auf der Plattform auch gepostet wurde als Artikel. Und der Artikel ist eine LinkedIn Big Idea. Und so haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie Covid-19 die Welt verändern wird. Natürlich ganz viel auch aus diesem Business-Gedanken heraus, weil LinkedIn ja eine Plattform ist, wo man sich super vernetzen kann, wenn man nach Jobs sucht oder sich einfach generell mit
Vernetzung,
anderen Leuten.
Vernetzung jetzt nur noch mit 1,5 Meter Abstand.
Genau, da, ich meine, das ist natürlich in Zeiten des Internets sowieso immer schon so gewesen. Und ein Thema, über das wir jetzt aus diesem Artikel explizit nochmal reden wollten, ist dieses Thema, niemand wird Großraumbüros vermissen.
Ich glaube, das ist so eine dieser großen Erkenntnisse, dass nicht nur Großraumbüros, sondern zum Beispiel auch Meetings. Ich hasse ja unsinnige Meetings. Ich fand das damals zu Giga-Zeiten schon immer wahnsinnig affig, wenn dann der Chef gesagt hat, so, lasst uns doch mal alle dazu mieten. Und dann so, oh, warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn da jetzt, dass alle dazu mieten. Und ich glaube, auch das wird so ein bisschen dadurch illuminiert durch Covid-19. Und die Großraumbüros, auf die kann, glaube ich, sowieso jeder verzichten. Außer du, ihr habt doch auch ein Großraumbüro, ne?
Ja, aber ich glaube, du warst noch nie Fan von Großraumbüros, oder? Du hast das nicht durch Corona erst gelernt. Du
wusstest das schon vorher. Nee, also ich muss sagen, es kann dazu führen, dass in einem größeren Büro, wenn so, also damals in den Redaktionen fand ich das immer ganz nett, so wenn so 3-4 Leute in einem Raum sitzen und man brainstormt so über den Tisch. Das finde ich schon wichtig. Also wir haben das wo wir Nerdsgruppe gemacht haben, ja zum Beispiel auch saßen wir zum Teil in einem Raum und es ist so, ich finde es gut, auch mal Ideen hin und her zu werfen, weil da entsteht dann manchmal was oder es entsteht auch viel Müll, aber der Müll fällt ganz schnell hinten runter. Wäre schlimmer, glaube ich, wenn du ein Meeting extra für jeden Müll einberufst und das kann man in so einem kleinen Büro, aber in einem Großraumbüro ist alles nur schlimm und laut und viel, jeder ist voneinander genervt, weil irgendwann ist ja jeder mal laut und damals bei Giga waren wir in einem Großraumbüro mit, ich glaube, 25 Leuten. Und Robin, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, jeden Tag, wenn du auf Arbeit gehst, dir das Leben nehmen zu wollen, weil bei jedem Artikel, den ich geschrieben habe, irgendwie hinten immer einer in der Technikabteilung geschrien hat und dann hat vorne sich jemand gestritten, nebenan hat jemand gehämmert und das ist einfach schlimm, das ist nicht meins.
Also wir haben ja auch immer noch ein Großraumbüro, also auch einfach aus Platzgründen, aber auch, weil ich eigentlich so ein Fan auch von dem bin, was du gerade meintest, dass man sich so Ideen zurufen kann. Aber wir haben mit der Zeit jetzt inzwischen tatsächlich sogar schon so eine Regel eingeführt, dass wenn jemand im Großraumbüro Kopfhörer auf hat, man, bevor man die Person anspricht, ihr erst auf Slack schreiben muss.
Echt, ja?
Weil es so es unterbricht halt so viel, ne? Weil ich glaube, diese Gefahr von Großraumbüros ist auch einfach, dass du halt direkt nebendran sitzt und so das Gefühl hast, ich kann jetzt mal kurz durch den Raum schreien.
Ja.
Anstatt dass ich mal kurz irgendwie eine E-Mail schreibe oder auf Slack irgendwas schreibe oder so. Und das führt halt dazu, dass Leute, die halt vielleicht einen anderen Konzentrationsrhythmus haben oder gerade irgendwie in irgendwas drinstecken, halt auch das Gefühl haben, man muss sofort reagieren und man wird die ganze Zeit aus der Arbeit auch wieder rausgerissen. Und ich merke das auch. Also ich habe tatsächlich für mich gemerkt, dass ich am produktivsten arbeite zwischen 4 Uhr morgens und 8 Uhr morgens und zwischen 20 Uhr und 24 Uhr.
Die meisten Videos. Niemand arbeitet produktiv um vier. Du bist ein, ich habe immer gesagt, du bist ein Roboter, das gibt's nicht. Kann das gar nicht menschlich erklären.
Also ich stehe nicht jeden Tag um vier auf, aber wenn ich tatsächlich irgendwelche Deadlines habe oder irgendwie, also gerade Skripte, also wirklich, ich würde sagen, 90% meiner YouTube-Skripte aus den letzten 2 Jahren sind zwischen 4 und 8 Uhr morgens entstanden. Mhm. Weil dann habe ich eine Idee und ich habe dann meistens keine Zeit, die auch wirklich aufzuschreiben und dann nehme ich mir halt eine Zeit. Und, aber ich glaube, der Grund ist nicht, weil ich irgendwie morgens mega produktiv bin. Das bin ich nämlich auch nicht. Ich muss da irgendwie 2 Liter Kaffee trinken und erstmal kalt duschen, bevor ich das machen kann. Aber weißt du, was zwischen 4 und 20 Uhr und nachts eben nicht ist?
Dein Kind.
Nee, das auch, aber jetzt gerade im Homeoffice, aber irgendwelche Formen der Ablenkung. Ne? Also, weil normalerweise im Großraumbüro komme ich nicht dazu, weil halt immer irgendwas ist oder irgendein Geräusch einen rausreicht, gerade in dieser kreativen Arbeit im Schreiben. Und deswegen muss ich sagen, dass ich tatsächlich so im Homeoffice auch das Gefühl hatte, dass ich produktiver bin, auch wenn ich die direkte Arbeit mit den anderen vermisse. Ne? Also, ich vermisse das schon, also, glaube ich, gerade diese Team-Zusammengehörigkeit, die man dadurch hat, dass man halt in einem Raum sitzt. Ich habe es noch nie wirklich erlebt, wie das ist, wenn jetzt jeder so sein eigenes Office hat oder ne, oder so 2, 3 Leute in einem Büro sitzen. Wir haben aber inzwischen angefangen, zum Beispiel die Cutter, also unsere Leute in der Postproduktion, die beiden sitzen jetzt inzwischen in einem anderen Raum, weil das halt gar nicht ging. Ne? Also das in einem Großraumbüro, also vor allem, wo auch mal Abnahmen gemacht werden müssen, wo man dann den Ton anhören muss und so, das geht halt nicht. Und deswegen haben wir das umgezogen relativ schnell.
Glaubst du denn, dass, weil viele das ja annehmen, dass das tatsächlich Veränderungen nach sich ziehen wird durch Corona? Also dass zum Beispiel, was ja viele sagen, ist, dass viel mehr Meetings digital abgehalten werden, dass vor allen Dingen auch Reisen, also blödsinnige Geschäftsreisen, wie zum Beispiel, komm doch mal von Frankfurt nach Berlin oder von Köln nach München, damit wir mal kurz mieten können, dass sowas künftig wieder rückläufig sein wird?
Also ich glaube, gerade solche Reisen auf jeden Fall. Ich glaube, so, ich merke das, also ich fühle mich schon manchmal auch so ein bisschen isoliert und vermisse eben diesen direkten Kontakt. Und ich finde auch, dass man das durch solche Online-Meetings nicht unbedingt die ganze Zeit ersetzt bekommt.
Das hat man irgendwie letztens auch bei unserem Podcast gemerkt, fand ich.
Genau, wir sind jetzt gerade wieder über Skype im Gespräch, aber beim letzten Mal saßen wir, also beim letzten Mal, als du dabei warst, du warst ja letzte Woche krank, saßen wir uns gegenüber und das war auch wieder ganz anders. Und das vermisse ich tatsächlich sehr. Und ich merke auch an den Tagen, wo ich nochmal physische Meetings habe, was jetzt immer mal wieder vorkommt, weil wir auch immer mal wieder jetzt tatsächlich auch wieder Drehs haben, wo wir dann unter Sicherheitsbestimmungen halt auch trotzdem wieder im selben Raum sind. Und das ist schon wieder kreativer. Und in diesem LinkedIn-Artikel fand ich einen Satz ganz besonders schön. Gute Arbeit im Jahr 2020 erfordere vielmehr die Balance zwischen abgetrennten Ruheräumen und der Möglichkeit, mit Kolleginnen und Teams kreativ zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, bisher, auch bei uns in der Firma ist es so gewesen, dass du halt immer zusammen bist und die Leute nicht wirklich die Möglichkeit haben, Ruhe zu haben. Und da gibt es ja einige Lösungen. Also ich kenne auch Großraumbüros bei anderen Firmen, wo es dann so kleine Kammern gibt, in die man sich zurückziehen kann und so weiter, das ist vielleicht schon eine Möglichkeit. Ja. Aber ich glaube auch, dass so diese Mischung aus, wie schafft man das, diese kreative Atmosphäre herzustellen, die wir damals auch so bei Nerdscope hatten oder sowas, wo wir einfach alle an einem Tisch sitzen und dann saßen wir teilweise wirklich den halben bis den ganzen Tag am Tisch und haben eine Folge komplett durchgebrainstormt. Also auch wirklich, das war teilweise auch, war das richtig kacke Meetings, ne? Also da saßen wir teilweise halt wirklich 6 Stunden und haben nicht aufgehört.
Die zweite Folge damals, bei der ich beteiligt war, das war die mit dem Robocock. Die gingen 6 Stunden. Das war ja noch. Und dieser Robocock-Gag ist entstanden, weil wir irgendwann so die Faxen dicke hatten, dass jeder Gag, der uns eingefallen ist, als valide galt.
Und das ist Kreativität, der will uns einfach so lange dranbleiben, bis man aufgibt.
Ja, aber das ist ein schöner, ich finde, das ist auch ein schöner Satz für diesen Podcast. Kreativität ist einfach so lange dranbleiben, bis du keinen Bock mehr hast.
Ja, aber tatsächlich, glaube ich, kommt aus diesem Delirium manchmal auch wirklich das Kreativste.
Ja.
Naja, aber das, also ich glaube, das ist halt dieser Unterschied. Ich glaube, das, was viele gerade lernen, dass manche, also das im Homeoffice mal zu arbeiten oder Mitarbeitern auch mal die Freiheit zu geben, ihren Tag selber zu gestalten, auch was sehr Positives sein kann und dass man eben diese Kontrolle, glaube ich, die viele Arbeitgeber ja auch irgendwie immer haben wollen, auch gut aufgeben kann. Wir hatten vorher schon Homeoffice und wir haben lustigerweise auch über Homeoffice kurz vor der Corona-Krise noch diskutiert, weil so ein bisschen unklar war innerhalb des Teams so, wie wir das handhaben und wie viel man sich das eigentlich rausnehmen darf und so. Und ich habe einfach gesagt, so, ja, wir können das einfach flexibel machen. Nehmt halt, was ihr wollt. Solange die Arbeit gemacht wird, ist mir das egal. Und dann kurz darauf mussten wir es machen und haben gemerkt, ja, es ist tatsächlich, es funktioniert. Also es ist nicht, in der Kommunikation mussten wir noch viel lernen am Anfang. Oder können wir, glaube ich, sicherlich auch immer noch was lernen, wie man das dann trotzdem beibehält. Und ich vermisse halt diese Kreativmeetings auf jeden Fall oder diese Stimmung. Und das kriegt man, finde ich, über Chat nicht so abgebildet. Aber ich glaube, dass wir trotzdem viel aus dieser Krise auch an Learnings in diesbezüglich mitnehmen können. In diesem Artikel, falls ihr den lesen wollt auf LinkedIn, kann ich sehr empfehlen, ist hier auch verlinkt unter dem Podcast. Da sind noch weitere Big Ideas drin, zum Beispiel, was das fürs Klima bedeuten kann, für digitale Bildung, wo, glaube ich, auch sehr viel gelernt wurde, für die Verkehrswende, für den Stellenwert, den Familie einbenimmt, für den Stellenwert, den Pflegeberufe zum Beispiel einbenehmen, wie Städte vielleicht auch lebenswerter werden, wenn mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Ich habe auch gehört, du bist gerade mit dem Fahrrad gefahren.
Ja, also habe ich mir irgendwie tatsächlich durch die Corona-Zeit angewöhnt.
Ja.
Ja. Also ich bin generell, glaube ich, gesünder geworden in den letzten Monaten. Aber also das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur an Corona, aber ich habe das Gefühl, dass man wieder so ein neues Selbstempfinden hat, wo man mehr auf sich achtet, weil mal mehr Hände waschen zum Beispiel. Also Leute waschen sich plötzlich regelmäßig die Hände. Das ist allein schon, wobei, wenn ich Leute sage, meine ich eigentlich mich. Ich habe mir nämlich früher, mein Opa hat immer gesagt, immer wenn du nach Hause kommst, musst du dir die Hände waschen. Und David hat nicht immer die Hände gewaschen, wenn er nach Hause kommt, muss ich ja jetzt mal hier so sagen. Und jetzt neuerdings tue ich das und irgendwie sorgt schon das dafür. Ja, na, wer wäscht sich denn immer die Hände, wenn er nach Hause kommt?
Das ist Davids Big Idea. Leute waschen sich jetzt die Hände. Das haben sie früher nicht gemacht.
Ja, das, du bist ein Hypochonder. Du hast das 100% gemacht, aber ich nicht. So.
Gut, also die Big Idea steht nicht auf LinkedIn, aber vielleicht sollte sie das tun. Wenn, dann könnt ihr sie ja selber auf LinkedIn posten. Wie immer, ihr könnt auch mich gerne auf LinkedIn hinzufügen. Ich finde es immer ganz cool, auch mit euch verknüpft zu sein. Ich finde es auch super spannend, was für Berufe Leute teilweise haben. Ich habe schon sehr viele spannende Jobs kennengelernt durch Leute, die mich über den Podcast auf LinkedIn geaddet haben. Genau, also deswegen
Schildkrötenpanzerfahrer.
Ja. Ja. Hätte auch die müssen networken.
Ja.
Genau, das
ja,
und mehr findet ihr auf LinkedIn.
Ich möchte gerne noch ein Thema reinwerfen. Das wurde uns im Lesserschwestern Reddit vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es passt ein bisschen zu einem Thema, was wir bei der Show hatten. Erinnerst du dich an unsere coole Apple-Klage, die wir auf der Show hatten, wo ein Russe verklagt hat, weil Apple ihn schwul gemacht hat?
Ja, das ist genau, das ist eine Story, alle, die bei der Show waren, kennen sie. Und zwar war das einfach nur eine Überschrift und so ein Artikel, den wir bei NTV gefunden hatten. Und zwar, dass ein Russe eine Klage eingereicht hat und die wohl auch wirklich vor Gericht gegangen ist.
Ja, es ging
weil jemand ihm auf sein iPhone statt Bitcoins Gaycoins geschickt hat. Und deswegen hätte er dann drüber nachgedacht, eine gleichgeschlechtliche Beziehung einzugehen und das dann auch gemacht. Ja. Und dafür hat er dann Apple verklagen wollen. Es war super skurril und wir haben auf der Show drüber geredet. Was ist jetzt das Thema?
Ein Twitch-Zuschauer, namens Eric Estavillo, der verklagt Twitch auf 25
ja, habe ich gesehen,
Millionen Dollar,
okay. Ja.
Weil die ihn sexsüchtig gemacht haben, beziehungsweise er ist schon sexsüchtig und er würde aus seiner Sexsucht nicht rauskommen und das läge an Twitch. Die Story ist, dass er hat, muss man dazu sagen, auf Twitch 786 weibliche Streamerinnen abonniert und wirklich keinen einzigen männlichen Streamer. Und er schreibt in seiner Klageschrift, dass das alles eine perfide Aktion seitens Twitch sei, denn ihm würde da das Geld aus den Taschen gezogen werden, weil er da wohl auch regelmäßig donatet und subscribed und die Coins raushaut. Und er aber sagt, dass er bei den Empfehlungen auch nur weibliche Streamerinnen vorgeschlagen bekommt, weil er könne sich dagegen nicht wehren. Und die Thumbnails der Kanäle, wäre er wieder sexuellen Inhalten ausgeliefert, weil er halt, wenn er sich einen Kanal anguckt, wird dann in den Recommendations auch wieder jemand angezeigt, der dann halt so zu den Mädels, ich weiß nicht, so Boobie-Streaming ist ja mittlerweile verboten, glaube ich, ne? Es geht ja schon gar nicht mehr. Aber zumindest Damen, die ich weiß gar nicht, was er mit sexuellen Inhalten meint, weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile strenge Richtlinien. Die dürfen ja zum Teil keine Ausschnitte mehr zeigen. Ich selbst, wir hatten das, glaube ich, mal vor einer Weile. Da wurde eine Twitch-Streamerin gebannt, weil sie einen Bodypainting getragen hat. Also es geht da relativ schnell, Twitch geht da relativ schnell vor. Und er sagt jetzt aber, dass er quasi das ganze Geld ausgibt und dass er sich nicht wehren kann. Und deswegen will er 25 Millionen Dollar Schadensersatz von Twitch haben. Die machen ihn nämlich noch sexsüchtiger, als er ohnehin schon wäre. Ich bin gespannt, was der Richter dazu sagt.
Also ich frage mich mal, was in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Also vor allem auch den Anwälten, die dann da mitmachen oder so. Weil ist das dann wirklich nur ein Trick für Aufmerksamkeit? Ist das irgendwie, will da jemand trollen? Weil quasi einfach nur Twitch zu verklagen dafür, dass es Frauen auf der Plattform gibt, weil das ist es ja tatsächlich, also.
Ja, für ihn ist es, also ich glaube, das Problem in dem Fall ist, dass er wohl, und das ist dann durchaus schon ernst zu nehmen, er ist wohl sexsüchtig. Und Sexsucht ist ja tatsächlich, so wie alle Süchte oder auch so Zwangsstörungen zum Beispiel, Zwangsneurosen, es ist ja eine psychische Krankheit, die man eben ernst nehmen muss und wo dann die betroffene Person tatsächlich sehr drunter leiden kann.
Aber deswegen einfach Twitch dafür zu verklagen, dass es Frauen gibt, die er attraktiv findet.
Du schreibst ja halt auch nicht, du kannst halt auch nicht, ne, was weiß ich, was ist das
ich nächste Porn? Ich war im Supermarkt
verklagen.
Und da war eine Kassiererin weiblich und das fand ich problematisch. Also was ist ja wirklich richtig skurril, dumm.
Ich glaube, also, ihm geht es in erster Linie darum, dass er sagt, dass die Frauen die Nutzungsbedingungen von Twitch verletzen. Also ich glaube, er hat halt lauter Frauen abonniert, die diese Freiheiten von, also wir hatten, wie hieß diese eine, die ihren ihr Badewasser verkauft hat? Belle Delphine,
ja.
Die macht jetzt ja.
Ich glaube, dass das ja, meine Theorie ist, das ist einer von diesen Trollen, die Twitch ja auch die ganze Zeit richtig krass dafür abhaten, dass es, also ich glaube, das ist halt so eine Community auch aus diesen wirklich krassen Klischee-Gamern, da kommen wir ja bei Last of Us wahrscheinlich auch dazu, die halt irgendwie überhaupt so, die so ein Riesenproblem damit haben, dass halt, also, ne, bei Alinity oder sowas, da kann ich das verstehen mit diesem, warum wird die nicht gebannt, nachdem die ihre Katze durch die Gegend geschmissen hat, so, ne? Das ist so eine Sache, die immer wieder kommt. Aber gleichzeitig, es gibt auch eine riesige Gruppe aus Männern, die also was ist riesig, aber es gibt auf jeden Fall eine sehr laute Gruppe aus Männern, die ein Riesenproblem damit haben, dass Frauen auf Twitch in irgendeiner Form da sind. Oder aber vor allem halt auch da sind und dann halt anziehen, was sie wollen. Und das triggert eine Menge Leute. Und ich glaube, das ist, kommt mir so vor wie jemand, der da einfach rumtrollen will. Und es ist sicherlich eine Debatte, die man führen kann, wo man sagen kann, okay, ist das so ein bisschen zweischneidig, ne, dass irgendwie Frauen halt damit mit einem tiefen Ausschnitt sitzen und Männer irgendwie grade, nicht dafür gebannt sind, aber
ich sehe gerade, deine Vermutung, dass der ein Troll sein muss, ist nicht so weit hergeholt. Ich sehe gerade, der hat wohl in der Vergangenheit schon mehrere absurde Klagen angestrebt. Ich habe hier einen Text, so verklagte er 2009 beispielsweise Blizzard, da er in World of Warcraft zu lange brauchte, um von einem Ort zum nächsten zu laufen. Okay, also damit hat sich ja schon die Sachlage aufgeklärt. Der hat definitiv einen
anderen. Ja, oder hat er ein richtiges psychisches Problem.
Ja, aber das ist dann,
also denkt, das wäre der ernst gemeinte Tag, ich weiß.
Mag sein, aber das hat dann ja nichts mit Sexsucht zu tun. Und dann finde ich es wiederum richtig eklig, sich so mit so einer Krankheit zu, ich sage es extra in Anführungszeichen, zu schmücken, weil zu sagen, ich bin sexsüchtig und das irgendwie auszunutzen, das ist richtig eklig dann. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, so, vielleicht ist er ja zwischendrin sexsüchtig geworden, nachdem er zu lange für die Wege.
Vielleicht war er auch schon in World of Warcraft sexsüchtig und das Problem war, er hat zu lange beim Spielen gebraucht, weil er eigentlich die Zeit gebraucht hätte, um mehr Sex zu haben. Und das war das.
Jetzt machst du dich lustig darüber. Das möchte ich auch. Das möchte ich nicht.
Über die Krankheit. Es tut mir leid. Ja. Der Witz hat sich einfach angeboten.
Wir kommen schnell zu was anderem.
Okay. Kommen wir zu jemandem, der auch Dinge nicht ernst genommen hat. Der brasilianische Präsident Bolsonaro, der ist jetzt Corona positiv getestet worden, nach Boris Johnson, glaube ich, so der zweite. Gab es noch andere Staatsoberhäupter, die positiv mit Corona infizieren? Weil bei Merkel war ja mal in Quarantäne, aber nur wegen Verdacht. Also ist auf jeden Fall jetzt da auch positiv. Und das ist insofern ähnlich wie bei Boris Johnson da noch ein bisschen extremer Thema, weil der es halt überhaupt nicht ernst genommen hat, ne? Und der hat immer Corona verharmlost, gemeinsam mit Trump, so der Nummer eins, Corona ist doch alles nur ein Hoax-Typ. Und ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen spannend, was mit ihm passiert, weil sollte er, Boris Johnson ist ja tatsächlich auch in Intensivstationen gekommen, sollte das bei ihm auch einen ernsteren Verlauf nehmen, ist halt die Frage, nimmt er es dann vielleicht danach ernster? Jetzt aktuell nimmt er wohl auch dieses Hydroxychloroquin, dieses Medikament, was Trump auch schon gehypt hat, was bisher auch
in Aquariumreiniger drin war.
Genau, wo auch jemand gestorben ist, weil er das da getrunken hat. Das, was bisher immer noch sehr umstritten ist, ob das überhaupt irgendeine Wirkung hat, wird bei ihm jetzt wohl, oder setzt er jetzt auch gerade bei sich ein, keine Ahnung. Also bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Ich habe einen Artikel gelesen. Es gab tatsächlich wohl ein Staatsoberhaupt, was während der spanischen Grippe gestorben ist. Und das war tatsächlich, also an der spanischen Grippe, das war tatsächlich damals auch der Staatsoberhaupt von Brasilien wohl. Habe ich jetzt nicht gefact-checkt, habe ich auf Twitter gelesen. Eine sehr seriöse Quelle. Aber also mal gucken, was da passiert. Ist natürlich immer sehr erschreckend, wenn irgendwie gerade ja bekanntere Menschen an dem Virus irgendwie erkranken und in dem Fall so ein bisschen leicht zynisch, weil er halt einer der Leute ist, die in Brasilien gab es ja diese Stories, dass die Gangs tatsächlich in den Favelas mehr für Abstandsregeln und Stay-at-Home-Sachen gemacht haben als die eigentliche Regierung. Also, naja.
Geben Sie mir Geld, aber geben Sie es mir in 1,5 Meter Abstand. sowas wird aber alles nicht mehr passieren, Robin. Wenn die Weltregierung demnächst wechselt, 2020 im Herbst, könnte es soweit sein. Trump wird nicht wiedergewählt, denn wir wissen alle, wer dann der nächste Präsident wird. Kanye West.
Korrekt.
Das ist jetzt mittlerweile noch nicht so ganz klar, weil er hatte jetzt diese Woche, ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen, angekündigt, er wird 2020, so wirkte es zumindest, dass er sich für dieses Jahr schon ins Präsidentschaftsrennen mit einklinken möchte, was ganz viele für absoluten Suizid halten, weil ne, das läuft ja schon und ich glaube im September sind die Wahlen, September, Oktober?
November.
November. Bis dahin bekommst du doch gar keine PR-Kampagne mehr hin. Wobei, er braucht ja eigentlich nur Kim Kardashian und seinen eigenen Instagram-Account. Das müsste ja fast schon reichen.
Also das Problem ist so ein bisschen, dass er tatsächlich zu spät dran ist für den ganzen bürokratischen Prozess dahinter. Also eigentlich wird er in vielen Bundesstaaten wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Ballot stehen können. Und die andere Sache ist, was man vielleicht zu Kanye West noch erwähnen muss, wissen vielleicht viele schon, der ist ein riesen Trump-Fan und Supporter auch gewesen. Und dass er jetzt tatsächlich kandidiert, das hatte er wohl schon mal angekündigt. Also es ist keine krasse News. Er hat irgendwann schon mal gesagt, er möchte auf jeden Fall Präsident werden. Und es gibt ja auch dieses Meme, ich wünsche mir jemanden, der mich so sehr liebt, wie Kanye West sich selber liebt. Also Kanye West ist ja so ein krasser Fan von sich selber auf jeden Fall und dass er glaubt, dass er das dazu hat, Präsident zu werden, gehört auf jeden Fall dazu und gab auch schon die validen Punkte, die sagen, so hey, ganz ehrlich, also was qualifiziert den Kanye West weniger dafür, US-Präsident zu werden als Donald Trump? Eigentlich nix. Also theoretisch hat er genau dasselbe Recht, Präsident zu werden wie Trump. Er bringt da jetzt vielleicht nicht unbedingt weniger Skills mit. Aber tatsächlich gehen viele davon aus, dass er das macht, um damit, also A, entweder aus Selbstverliebtheit und PR-Gag, aber auch vielleicht tatsächlich, um damit Trump zu helfen. Es gibt nämlich auch aus der Wahl mit Hillary Clinton, also aus 2016 aus der Wahl, die Anzeichen dafür, dass Drittparteien, also die Liberalen und die Green Party, die es ja in den USA tatsächlich auch gibt, man nicht immer mitbekommt, weil es eigentlich nur die Republikaner und die Demokraten immer zu irgendwelchen Posten schaffen, dass die tatsächlich dazu beigetragen haben, dass Trump gewonnen hat, weil wenn die Leute, die da für die gestimmt hätten, tatsächlich für Hillary Clinton gestimmt hätten, hätte er wahrscheinlich verloren. Und das gleiche, die gleiche Theorie ist jetzt damit, dass quasi, wenn Kanye tatsächlich quasi als Independent-Kandidat antritt, selbst in den Bundesstaaten, wo man ihn nicht quasi direkt wählen kann, es gibt ganz oft so ein Write-in. Also du kannst quasi einen anderen Namen noch reinschreiben.
Aha.
Und wenn da jetzt Leute quasi Kanye West reinschreiben und stattdessen nicht für die Demokraten wählen, weil natürlich die Theorie ist, dass besonders Afroamerikaner für die Demokraten stimmen, weil sie nicht für einen Rassisten stimmen wollen und deswegen nicht für Donald Trump stimmen. Hm. Gerade jetzt mit seinem Umgang mit dem Black Lives Matter-Thema. Und dass die aber vielleicht dann eher für Kanye West stimmen würden. Und dass das vielleicht dann Stimmen von den Demokraten wegzieht oder sowas. Das ist natürlich jetzt so die Theorie, die da rumgeschmissen wird. Und das, also ne, jede Stimme, die quasi vielleicht deswegen nicht zu Biden fällt, sondern zu Kanye West, vielleicht auch ähnlich wie bei Trump, viele haben ja Trump auch gewählt, um so ein bisschen rumzutrollen, weil sie dachten, ja, die hat ja keine Chance. Könnte man ähnlich sagen, jetzt wählen vielleicht Leute, weil sie sagen, ja, Biden ist auch nicht mein Lieblingskandidat, ich hätte eher mir einen Bernie Sanders gewünscht oder sowas, dann wähle ich mal Kanye einfach so als Trollaktion. Nur jede Stimme, die halt dann an ihn geht, statt an Biden, könnte wieder dazu führen, dass Trump gewinnt. Also ist vielleicht tatsächlich, weil Kanye West ja tatsächlich ein Trump-Fan ist, eine weitere Möglichkeit für ihn, so eigentlich Trump zu supporten. Ja.
Wobei er in einem Interview jetzt gesagt hat, ich glaube, das hat er mit, ich weiß nicht, ob er es mit Forbes geführt hat. Auf jeden Fall gibt es ein Interview, wo da er dazu befragt wurde. Und da sagt er wohl, dass er Trump nicht mehr supportet und den roten Hut jetzt quasi zieht.
Ja,
kann natürlich also, kann Quatsch sein, aber offen hat das jetzt zumindest widerlegt. Selber
würde ja auch sonst keinen Sinn machen. Ne? Also er würde ja nicht sagen, ich supporte Trump und würde aber trotzdem gerne gegen ihn als Präsidentschaftskandidat antreten. Ja, ja. Also deswegen
ich bin es wären auf jeden Fall tolle Zeiten. Also The Rock hatte, es stand ja tatsächlich mal im Raum, dass Dwayne The Rock Johnson auch eine Präsidentschaftskandidatur anstreben will oder dass zumindest die Fans das von ihm wollten. Und es wäre doch einfach ganz toll, wenn das ganze US-Kabinett aus Schauspielern und Reality-TV-Stars bestehen würde.
Ja,
was ist warum nicht? Der Verteidigungsminister ist dann irgendein UFC-Fighter oder so. Das wäre doch mal richtig klasse. Oder Hulk Hogan aus der World Wrestling Federation. Ich glaube, das
ich glaube, wir steuern darauf zu, tatsächlich, ja. Also ich glaube, auch wenn wir gerade dieses Thema Trollen hatten, also der Slogan von ihm ist nicht Make America Great Again oder Yes, We Can, sondern einfach nur Yes.
Yes.
Und die Party, für die er antritt, ist die Birthday Party. Denn wenn Kanye West gewinnt, ist es Geburtstag für alle.
Das klingt ein bisschen so wie einen Sketch, den wir früher für den Tenity Nerdscope gemacht haben.
100%. Also das ist doch, da trollt doch einer nur rum.
Komm, wir
also
machen eine Nerdscope-Partei.
Elon Musk, so der größte Troller überhaupt, hat dann auch direkt gesagt, dass er ihn supportet und für ihn das Raumfahrtprogramm erstellt. Also es ist einfach
toll.
Wow, seine Vizepräsidentin soll eine, oder ich weiß nicht, Michelle, ist das ein Männername oder ein Frauenname? Ist
ja.
Ist irgendwie Lebenscoach und dann ist, glaube ich, eine Frau Priesterin. Genau, ist eine irgend so eine eine biblischer Coach.
Ach, alles ganz toll.
So Motivationstrainer.
Wir leben in einer großartigen Zeit.
Es ist einfach ganz toll. Naja, gut.
Ja, aber wir hatten es gerade so ein bisschen schon angekündigt, Stars, die sich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Brie Larson, genau.
Brie Larson
ist jetzt auch YouTuberin. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen skurril finde, also bei ihr hatte man in der letzten Zeit so ein paar Sachen gehört, die ich von der gar nicht erwartet hätte, denn bisher ist sie aufgefallen nicht nur als Schauspielerin, sondern so als ganz starke Aktivistin, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat, aber auch für Gleichberechtigung, Diversität und so. Aber auch, und das hat man jetzt Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, die ist ein riesen Animal Crossing Fan.
Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen.
Ja.
weil sie, ich habe so einen Clip gesehen, der viral gegangen ist mit iJustine, die auch eine große YouTuberin ist, wo die beiden so über Skype oder so miteinander reden und sie einfach so sich unterhalten über das Gaming und Brie Larson rastet völlig aus, als sie hört, dass iJustine gerne Animal Crossing spielt und holt dann ihre Switch schnell und zeigt ihr so ihre Switch und iJustine holt ihre Switch und die beiden, also es wirkt einfach super süß, wie sie sich so gefreut hat. Und es ist natürlich immer klar, wenn man irgendwie immer so mitbekommt, ach, irgendwelche bekannten Celebrities mögen dieselben Spiele wie ich und spielen auch Sachen, ist natürlich immer irgendwie, wow, wie cool. War irgendwie super süß und kam irgendwie gut an. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht aus diesem Video war, weil in diesem Video, das sie jetzt online gestellt hat auf YouTube, sind auch ganz viele andere YouTuber mit drin.
Ja. Ja, sie, also sie ist ja nur einer von vielen, die das tatsächlich macht. Also es gibt ja so einige berühmte Gamer. Man sagt, Henry Cavill zum Beispiel ist ja bekannt gewesen, dass er ein riesen World of Warcraft-Fan war, hat auch The Witcher selbst gespielt, deswegen war das für ihn so natürlich. Was, ja. Es ging,
ich glaube, Vin Diesel ist ein riesiger Dungeons and Dragons-Fan. Ja.
Elijah Wood ist dieses Jahr, sind Fotos von ihm rumgegangen. Der hat andere Inseln von Fans besucht im Spiel. Also der ist auch Animal Crossing.
Stimmt, ja, aber auch bei Animal Crossing, genau.
Auch ganz großartig. Also,
ich meine, macht ja auch Sinn. Also ich meine, die meisten Schauspieler haben nichts anderes zu tun, den ganzen Tag auszuwarten. Also man, du sitzt als Schauspieler, sitzt du den ganzen Tag in deinem Trailer und wartest darauf, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, jetzt das Lichtset eingeleuchtet, dann gehst du hin, machst deine 10 Takes, gehst wieder zurück in deinen Trailer, dann wird alles umgebaut und 3 Stunden später kommt wieder jemand und sagt, jetzt sind sie wieder ready für dich, kannst wieder kommen.
Ja,
das ist das Leben eines Schauspielers. Deswegen, du hast in deinem Trailer auch nichts anderes zu tun, außer Fernsehen zu gucken, Musik zu hören, E-Mails zu beantworten, was zu lesen oder halt was zu zocken.
Lasst euch das von dem Mann gesagt sein, der in der Lindenstraße einen der legendärsten Auftritte aller Zeiten hatte.
Und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe Animal Crossing gespielt.
Eigentlich, das gab's, glaube ich, noch nicht. Nee, oder ein altes wahrscheinlich. Ein altes Animal Crossing. Brie Larson hat jetzt einen YouTube-Kanal und hatte das vorher auch schon angekündigt. Und wie man hätte annehmen können, gab das natürlich auch eine ganz schöne Hate-Welle. Sie hatte vorher irgendwie, ich glaube, getwittert, dass sie eine große Ankündigung zu machen hat. Und ich glaube, sie hatte auch den Namen des Videos getwittert. Das heißt, so I made a decision. Und die Entscheidung ist eigentlich nur, einen YouTube-Kanal zu machen. Aber die Leute haben wohl sich überschlagen, Gerüchte, dass sie wohl sagen würde, dass sie eigentlich lesbisch ist. Darauf haben die Leute spekuliert und haben sich jetzt dann erstmal darüber aufgeregt, dass sie die Leute ja gay-baitet hätte, auch jetzt mit dem Titel des Videos, dass es Gay-Baiting wäre. Was ich sehr absurd finde.
Was ist denn das für eine Decision?
Ja,
das macht null Sinn in dem Kontext. Ich habe mich entschlossen, dass ich lesbisch bin.
Die Leute glauben, etwas zu glauben. Und weil sie etwas hineininterpretieren in eine mögliche Aussage, hat sie den Fehler gemacht, weil sie die Leute gaybaiten würde. Da haben die sich halt einfach selbst gaybaitet in ihrem eigenen Kopf.
Ja, also was man vielleicht dazu erwähnen muss, ist, dass Brie Larson, dadurch, dass sie so eine feministische Aktivistin ist, quasi sowieso schon eine Menge Hater hat. Und dass Captain Marvel als Charakter zusätzlich auch noch bei einer, ich sage mal, größtenteils männlichen Fan-Community so als wie auch bei, das wird ja auch bei Star Wars gerne gesagt, über Rey, eine als Mary Sue. Nennt man das so? Mary Sue, ist das richtig?
Ich glaube ja.
Also quasi ein Charakter, der einfach alles kann und quasi keine Schwächen hat. Und das wurde sie dafür gehatet. Nur das Ding ist, was man dazu sagen muss, in dem Comic-Universum ist Captain Marvel halt einfach überkrass. So, das haben die sich nicht extra für den Film ausgedacht. Also es ist auch irgendwie richtig lächerlich. Auf jeden Fall generell diese ganzen Fan-Communities sind ja auch leider in Teilen ganz oft super toxisch. Und sie hat das irgendwie so in diesem Marvel-Universum, finde ich, jetzt eine der wenigen abbekommen. Ne? Also es gibt, ich finde, gerade in dem Marvel Cinematic Universe eigentlich finden alle Charaktere ziemlich geil. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, alle finden eigentlich alle Casting-Entscheidungen ziemlich geil. Nur Captain Marvel ist jetzt so die einzige, die mir gerade einfällt, die wirklich auf den Sack bekommen hat.
Ja, ja. Und die dann auch für die Interviews, die sie hinterher gegeben hat mit dem Cast, also die wird immer wieder auseinandergenommen. Und Zum Teil muss man sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das selber auch ein bisschen befeuert. Und ich muss auch gestehen, ich hätte gerade bei der nicht erwartet, dass sie sagt, ich begebe mich jetzt in eine, also direkt rein in eine dieser toxischen Communities, weil sie natürlich, auf YouTube gibt es zahlreiche Kanäle, einen werde ich gleich auch erwähnen, der heißt zum Beispiel The Quartering, und dann gibt es aber auch noch The Drunk Critic oder so, sind so zwei Leute, die ständig sich über Social Justice Warrior oder eben Feministen auslassen und, The Critical Drinker heißt der, sorry, und da
das ist schon, also man kann es schon, glaube ich, sehr deutlich sagen, das ist eine Typ Mann, so Typ Neckbeard, ne? Das sind so,
ja,
so,
ich will,
so
ich will
Männer, sagen, die so in ihren kleinen Nerdzimmern sitzen und sich aufregen über Frauen.
Ja, schon so ein bisschen. Also ich will solche Begriffe wie Incels oder so finde ich eigentlich ganz schön scheiße. Deswegen finde ich das immer schwierig, die durch den Raum zu werfen. Aber tatsächlich entsprechen die größten Kritiker schon einem gewissen Klischee. Und hier ist es jetzt genauso passiert. Ihr Video, das sie jetzt gemacht hat, hat jetzt 90.000 Dislikes, zwar zu 100.000 Likes, muss man sagen. Also sie ist noch im positiven Bereich, aber es ist tatsächlich, hält sich die Waage. Bei 1,3 Millionen Klicks ist krass, wie viel da tatsächlich passiert, aber in den Kommentaren ist halt überwiegend Hate. Und ich kann
aber es gibt eigentlich gar nichts zu haten, ne? Also.
Nee, gar nicht. Also sie hat ein Video gemacht, wo sie quasi einfach nur darüber, über sich auch ein bisschen redet, kommt sehr natürlich rüber. Also es wirkt so ein bisschen so wie, also gar nicht so wie so ein Hollywood-Star, wo du als Will Smith zum Beispiel gestartet ist oder auch The Rock, hatte der ein Produktionsteam dahinter. Du merkst sofort, okay, da steckt Kohle in einem YouTube-Kanal. Das finde ich tatsächlich, muss ich sagen, so, da finde ich das hier viel sympathischer, weil es wirkt so wie, als
so ein bisschen wie das, was, der hat ja dann nachher dann auf den Sack bekommen, aber hier wie The Good News Show von John Krasinski, ne, der hat ja auch einfach so bei sich einfach so sich hingesetzt mit der Kamera und das ist bei ihr ähnlich, ne, die hat einfach ihre AirPods drin, sitzt da irgendwie vor einem Handykamera und
ja, genau. Ein bisschen Die Leute beschweren sich jetzt, also die Hauptkritikpunkte sind natürlich, dass sie jetzt schon ankündigt, dass sie da auch dass sie sich ein bisschen um ihre aktivistischen Themen kümmern will, dass sie auch Feminismus-Themen da besprechen möchte.
Aber das zeigt ja auch direkt, woher die Kritik kommt, ne?
Also. Ja, genau. Und das viele beschweren sich jetzt, und das fand ich witzig, die Leute, die eigentlich sie normalerweise dafür für ihren Aktivismus kritisieren sie jetzt nicht dafür, sondern beschweren sich jetzt, dass sie ja definitiv von YouTube besser behandelt wird als sie. Also die eine in dem größten Video, in dem sie kritisiert wird, also dieser eine Kanal, der heißt The Quartering, da wird gerade, es ist ein bisschen der Herr Newstime aus Amerika, so wirkt es ein bisschen, der gerade jeden Tag mehrere Videos zu Brie Larson macht. Und in denen beschwert er sich dann hauptsächlich darum, dass sie ja jetzt dann, sie wird dann auf der Startseite auftauchen und sie wird dann durch den Algorithmus besser behandelt und YouTube hat wohl in den Kommentaren
behauptet er ohne Beweise, ne? Also ich meine einfach nur der Fakt, dass sie halt ganz viel Traffic von extern bekommt, weil natürlich jede Film-News-Seite, jede Promi-News-Seite darüber berichtet, dass sie einen eigenen YouTube-Kanal hat, sie selber in dem Video mit irgendwie 10 anderen großen amerikanischen YouTubern kooperiert und selber extern von YouTube ein riesiges Social-Media-Following hat, trägt natürlich dazu bei, dass dieses Video sofort trendet. Ne, und es hat auch innerhalb von kürzester Zeit jetzt 1,4 Millionen oder 1,3 Millionen Views. Sie hat 223.000 Abonnenten mit einem einzelnen Video jetzt gemacht. Natürlich taucht das in den Trends auf. Was denkst du denn?
Ja, ja, klar. Und schon alleine, wenn dann, und das ist ja auch das Witzige, dadurch, dass er das Ding in Grund und Boden hatet, in jedem zweiten Video bei sich, trägt er dazu bei, dass dieser Kanal natürlich weiter befeuert wird. Denn auch wenn Leute draufklicken, um zu haten, klicken sie drauf. Und der Algorithmus merkt sich das. So, und das ist, ich finde das sehr, sehr absurd, dass da über diese Leute dann so eine krasse Hatewelle hineinbricht.
Ja, du kannst sie sicherlich für manche Sachen kritisieren. Du kannst auch Captain Marvel nicht geil finden, keine Ahnung.
Der Film war wirklich scheiße.
Einfach nur zu haten, weil sie jetzt als Celebrity auf YouTube kommt, das verstehe ich nicht. Also ich habe auch diese Kritik an Will Smith und Jack Black, der ja auch auf YouTube angefangen hat und so weiter. Ich verstehe das immer nicht. Gerade jetzt, also zu Corona-Zeiten, haben das ja auch immer mehr Promis gemacht. das ist ja eine Bereicherung für die Plattform. Also das bringt mehr Advertiser zu YouTube, die das mehr wahrnehmen als seriöse Plattform.
Ja.
Das bringt mehr Aufmerksamkeit auf die Plattform. Und gerade wenn Leute wie Brie Larson, die ist ja sogar noch, also ich meine, auch ein Will Smith hat angefangen, mit YouTubern auf der Plattform zu kooperieren und mit denen geile Sachen zu machen. Und eine Brie Larson macht das jetzt direkt von Anfang an. Das ist ja auch geil für die Leute zu sagen, hey, ich hab da irgendwie, ne, mit jemandem aus Hollywood kann ich Sachen machen. Ich verstehe diese Denke von vielen so OG-YouTubern, die sagen, hey, das ist so meine Plattform, das war so unsere Möglichkeit, uns abseits vom System selber eine Reichweite aufzubauen. Und jetzt haben wir das gemacht, sind wir erfolgreich und jetzt kommen plötzlich die Leute aus dem System zu uns und wollen jetzt auch das abgreifen und haben es dann gar nicht, haben diesen ganzen Weg, den wir nicht haben, haben ganz viel Geld in der Tasche, werden natürlich, weil sie sofort auch die Aufmerksamkeit von YouTube bekommen, ist ja klar, werden sie halt irgendwie als Google Preferred eingestuft und kriegen irgendwie bessere Werbeausspielung und so weiter, weil natürlich, klar, die ganzen Werbetreibenden wollen natürlich bei einem Will Smith auch Werbung schalten. Das ist für die natürlich auch eine richtig geile Chance. Natürlich fragen die bewusst auch danach und sagen, hey, ich will meinen Spot bei dir auf dem Kanal haben.
Naja.
Und natürlich verdienen die dann auch damit. Ist klar, aber das ist ja nichts Verwerfliches. Ich verstehe, wo der Frust herkommt, aber es ist gleichzeitig, kann es ja auch eine Chance sein. Also auch dieser ganze Kampf, ne, dass die ganzen Late-Night-Shows auf YouTube in den Trends sind, da regen sich immer wieder alle drüber auf und sagen so, ja, der Jimmy Fallon wird krass gepusht von YouTube und sagt so, ja, aber die Leute gucken es halt auch, weil sie es halt auch interessiert. Ne? Das ist jetzt, das füllt eine gewisse Lücke. Wäre natürlich auch cooler, wenn jetzt irgendein YouTuber auf YouTube groß geworden wäre und dann seine eigene Late-Night-Show bekommen hätte. Aber ist halt nicht so, ne? Also es ist irgendwie so diese, ich verstehe es immer nicht so ganz, wie. Ich verstehe, wo der Frust herkommt, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen.
Eine Sache, wo ich den nicht verstehe, wo der Frust herkommt, ist vielleicht, können wir vielleicht unser letztes Thema nehmen. Wir hatten es jetzt gar nicht bisher angesprochen, aber die Leute, die sich ein bisschen in der Gaming-Kultur auskennen, haben es bestimmt mitbekommen, The Last of Us 2, eines der größten Themen des Jahres im Gaming-Bereich, weil es auch eines der größten Spiele des Jahres ist und ist aktuell Stand jetzt das bestverkaufte oder schnellstverkaufte PlayStation 4-Spiel dieser Generation. Also krass. Damit hat Sony noch mal ordentlich einen Bock geschossen. Der Vorgänger kam ja noch für die PlayStation 3, ist dann auch noch mal für die 4 aufgelegt worden und gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Klar, dass da ganz viele Leute drauf gewartet haben. Und sie haben auch drauf gewartet, weil das ein Spiel war, in dem es hauptsächlich um zwei zentrale Figuren, nämlich den Charakter Joel und das Mädel Ellie geht. Und jetzt kam dieses Spiel raus und in diesem Spiel passieren Dinge mit den Figuren, die ganz viele Leute nicht mögen. Du wirst es auch nicht gespielt haben, oder? Hast du den Vorgänger gespielt?
Ich habe den Vorgänger gespielt, aber ich glaube nie fertig und den Teil jetzt auch noch nicht. Aber ich habe mitbekommen, wir wollen jetzt hier auch gar nicht spoilern, aber ich habe mitbekommen, dass es auf jeden Fall sozusagen einige Entscheidungen der Story gab, die wurde ja auch vorher schon geleakt, die Fans extrem wütend gemacht haben.
Genau. Ich kann irgendwo nachvollziehen, dass Menschen erzürnt, wenn Geschichten nicht so verlaufen, wie das in ihren Köpfen so sich, ne, weitergespinnt hat. Es gibt ja, dafür gibt es ja zum Beispiel so Fan-Stories oder ganze Foren, wo Leute Geschichten weiterspinnen. Bei Star Wars hat man schon gesehen, wie toxisch das sein kann. Ich finde, im Gaming-Bereich hat es bisher noch keinen vergleichbaren Fall gegeben, wo Leute so auf die Barrikaden gegangen sind. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das mittlerweile, das ist gesellschaftlich fast schon akzeptiert, dass Menschen einfach auf Social Media verlangen dürfen, dass Dinge so zu sein haben, wie sie sich das wünschen. Also eine der Hauptkritiken, die ich auf Metacritic, wo das Ding ja wirklich in Grund und Boden gereview-bombt wird, lese, ist, dieses Spiel ist nicht so, wie ich es wollte. Und das ist halt so, das ist vielleicht auch für diese Generation, diese Pampers-Generation, würde ich es fast nennen, wo gefühlt die Heranwachsenden irgendwie mit einem Standard groß geworden sind, wo sie alle durch ihre Helikoptereltern so ein Gefühl mit auf die Welt bekommen haben, du, Schatz, du bist was ganz Besonderes. Und deswegen darf der kleine Kerl Kevin, der was ganz Besonderes ist, auch von der Welt erwarten, dass alles so läuft, wie er will. Und wenn das nicht der Fall ist, dann greift er zu Hass oder Gewalt oder was auch immer, zumindest zu verbaler Gewalt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Synchronsprecherin, einer der zentralen Charaktere im Spiel, und der Director, Neil Druckmann des Spiels, übelste Nachrichten bekommen hat, die ganze Zeit, unter anderem Morddrohungen auch oder beziehungsweise Sachen, wo dann Leute schreiben, ich hoffe, du stirbst. Also es ist richtig übel zum Teil geworden. Ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen. Neil Druckmann, dem haben sie geschrieben, fuck you stupid cuck, you ruined one of the best games made, you stupid piece of shit. Dann hat hier einer geschrieben, I hope you get the coronavirus, go die in a hole, you radical feminist scum, hopefully COVID-19 kills your whole toxic feminist studio.
Was ist so, denn immer mit den Gamern, die was dagegen haben, dass Frauen emanzipiert sind? Was ist da los?
Feministen, also die Dinge, die mit Feminismus zu tun haben, die sind ein generell ganz großes Problem. Also ich habe jetzt auch die Tage relativ viele, das fand ich ganz interessant, ich habe ganz viele Comedian-Compilations geguckt, so weil ich angefangen habe, Dave Chappelle wieder viel zu gucken. Der hatte ja neulich so ein Corona-Special gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
8:46. Das war auch mega krass, weil das eigentlich überhaupt kein Comedy-Special war. Es war
Einfach nur
hat sich richtig aufgeregt die ganze Zeit. Die Leute haben trotzdem gelacht, weil sie irgendwie so erwartet haben, es kommt irgendwas Lustiges.
Ja, aber was für Balls du haben musst. Du machst so ein kurzes Special, in dem haust du einfach eine Truth-Bomb nach der anderen raus. Keiner da kann lachen und dann gehst du von der Bühne. Wie krass.
So gut.
Also wirklich mega.
Der Typ so ein Prediger, der so einfach so ist es, Leute.
Und dann habe ich mir von Bill Burr noch ein paar Sachen angeguckt und dann seitdem bekomme ich jetzt durch den Algorithmus alle möglichen Sachen empfohlen. Und interessant fand ich, dass du dann so Compilations mit Namen bekommst, wie zum Beispiel Compilations mit den krassesten Witzen. Also wo es hauptsächlich darum geht, Witze, die ein bisschen zu hart sind oder so. Und dann jetzt kriege ich die ganze Zeit auch so Feminist Joke-Compilations reingespült. Und ich dachte so, ey, das ist krass, dass sich irgendjemand die Mühe macht, all die Witze rauszuschneiden, dieser Komiker, wo es gegen Frauen geht. Also gerade Bill Burr macht das so sehr häufig, dass er so fast so ein bisschen in Richtung geht, die hierzulande einen Mario Barth fährt, so Frauen, wenn man Frauen, so dieser Blödsinn, den finde ich tatsächlich ziemlich affig und kann darüber auch nicht lachen. Aber da hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Witze rauszuschneiden, die gegen Feminismus sind. Und ich denke mir, warum gibt es nicht auch eine Sexism-Collection? Also wo jemand sich die Mühe macht, solche Sachen mal rauszuschneiden. Das gibt es nämlich gar nicht. Und das scheint so das Ding zu sein. Sobald dann auch dein Lieblingskomiker sagt, hihi, Feministinnen, fühlst du dich bestätigt. Und das ist irgendwie das große Ding. Also und hier ist es jetzt halt so, in Last of Us 2, die Hauptcharakterin ist ja schwul, also lesbisch. Dann ist jetzt auch noch ein Transgender-Charakter mit drin. Und das bringt das Blut der Leute komplett zum Kochen.
Das ist wirklich so krass. Also einfach, da ist ein Charakter in dem Spiel.
Und der Diversität irgendwie
Der Diversität verkörpert. Darstellt, die es in der realen Welt so gibt.
Ja.
Und das regt mich richtig auf, dass diese Realität repräsentiert ist in meinem Spiel.
Ja.
So, warum? Warum ist das relevant? So, warum ist das für die Story relevant?
Und
auch für dein Enjoyment der Story relevant, was für so Charaktere das sind, was für sexuelle Orientierungen die haben. Warum ist das relevant?
Was hast du auch, also wer bist du, dass du entscheidest, wie eine Story ausgeht? Ne? Also wenn jemand ein Buch schreibt oder so, oder jemand eine Geschichte sich ausdenkt, dann kann der mit seinen Charakteren machen, was er will. Und ich meine, ich kann das dann immer noch doof finden, aber eigentlich meine Ansicht ist, und ich habe jetzt Last of Us 2 gespielt und ich muss sagen, ich finde es ein großartiges Spiel, die Story-Entscheidungen nehme ich so hin, weil ich denke, sie sind gut erklärt. Ja, und wenn die in diese Welt passen und wenn sie gut geschrieben sind, zum Beispiel The Last Jedi, der Hassfilm aller Star-Wars-Fans, den fand ich zum Kotzen. Aber wir haben das ja hier auch schon mal besprochen, mir würde niemals einfallen, dem Regisseur Rian Johnson zu schreiben, du Arschloch, du hast mit meinen Charakteren etwas gemacht, was ich nicht wollte. Ja, passiert. Das passiert, wenn die Ampel auf Rot schaltet an der Straßenecke, dann hat die Welt auch etwas gemacht, was ich in dem Moment nicht wollte. Dann kann ich nicht einen Leserbrief an Gott schreiben und sagen, Gott, ich wollte schneller am Zielort sein, warum ist die Ampel nicht grün geworden in dem Moment. So funktioniert das Leben halt einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wo das herkommt. Also was ich
halt am abstrusesten finde, ist dann wieder mit der Kelly Marie Tran, also der Darstellerin hier bei Star Wars.
Ja.
sozusagen, die kann ja überhaupt nichts dafür, dass sie diesen Charakter, sie hat ihn ja nicht mal geschrieben.
Ja.
Und das finde ich jetzt bei The Last of Us auch, also sozusagen dem Autor Hate-Mail zu schreiben, ist dumm, aber ich kann die Motivation sozusagen noch irgendwo auf so einer verqueren Logik nachvollziehen, warum man den Autor dafür verantwortlich macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum man die Synchronsprecherin des Charakters dafür bedroht, mit teilweise so, ich wünsche dir, dass du stirbst, weil du den Charakter gesprochen hast, den ich nicht mag. Das macht so, warum? Hä? Wie? Wie kann das sein? Was ist falsch mit den Leuten? Es macht keinen Sinn.
Das sind Leute, die auf einer in einem Livestream von Knossi gegen Autotüren laufen. Ich sag dir das. Ich kann es mir nicht anders erklären. Hätten wir das hier auch wieder aufgedeckt bei den Lesser-Schwestern. Also ja, ich muss sagen, es macht nur schlechte Laune mittlerweile, News aus dem Social-Media-Bereich zu lesen. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, und vielleicht sollten wir uns als Bundestagspräsidenten irgendwie zur Wahl stellen, um die Agenda Social Media auf den Mond schießen endlich durchzusetzen.
Das ist jetzt, unser Slogan ist einfach Yes.
Yes, no.
Unser Slogan ist einfach No, Ausrufezeichen.
No.
Das ist der Wahlslogan der Lesser-Schwestern. Ihr könnt uns wählen, die Lesser-Schwestern-Partei bei der nächsten Bundestagswahl. Seid dabei.
Seid dabei. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Ah, nee, Moment. Ja. Nächste Woche könnt ihr nicht dabei sein.
Nächste Woche könnt ihr nicht dabei sein. Da bin ich nämlich im Urlaub. Zum ersten Mal in anderthalb Jahren habe ich Urlaub. Und ich habe tatsächlich 2 Wochen Urlaub. Aber weil das schon so verrückt ist, dass ich Urlaub habe, habe ich den Urlaub nicht mal am Stück. Ich habe jetzt 1 Woche Urlaub. Dann bin ich wieder 1 Woche da. Dann nehmen wir wieder auf. Und dann bin ich wieder 1 Woche im Urlaub.
Das ist richtig dumm, Robin.
Das ist richtig dumm. Das lag, also jetzt ehrlich gesagt, das lag tatsächlich vor allem daran, dass wir hatten eigentlich Urlaub gebucht letztes Jahr schon. Also ihr musstet
umbuchen wahrscheinlich, ne?
Dann mussten wir den absagen wegen Corona. Also wir haben eigentlich 2 Urlaube dieses Jahr gebucht, die jetzt beide ins Wasser gefallen sind. Und dann haben wir halt spontan noch was anderes gefunden, jetzt wo man in Deutschland noch verreisen kann. Auf die Idee sind natürlich auch alle anderen in Deutschland gekommen, gerade jetzt in den Ferien, weil die Kita hat jetzt zu. Und es ging jetzt nur noch so, dass wir quasi das so 2 Wochen machen. Aber dadurch müsst ihr nicht so lange auf den Podcast warten. Es gibt dann quasi übernächste Woche wieder eine Folge, dann ist nochmal eine Pause und dann die Woche drauf. Das heißt, wir haben jetzt quasi so 1 Monat lang einen 2-Wochen-Takt und dann geht's wieder normal weiter. Aber falls ihr jetzt für die Zwischenzeit noch was braucht, haben wir hier jetzt nochmal Hashtag Werbung. Und jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis, wir haben es in den letzten Folgen schon mal erwähnt, und zwar Readly, die neue Lieblings-App von David auf jeden Fall, denn sie spart ihm unendlich viel Geld. Und zwar ist Readly die neue Art und Weise, Magazine und Zeitschriften, Zeitungen und so weiter, sehr bequem einfach zu lesen, indem man Zugriff bekommt auf über 1000 unterschiedliche Magazine aus allen beliebigen Genres. Mhm. Man kann auch alte Ausgaben immer noch lesen, die in der App erschienen sind, und hat da teilweise auch Magazine, die man halt, also die man jetzt aus Deutschland kennt, wie eine M-Games, eine GameStar und die ganzen Freizeitmagazine, aber eben auch internationale Sachen, die David sonst immer für 15 Euro am Bahnhof kauft.
Ja, die kann man da und vor allen Dingen, ich finde ja, es ist gut für die Umwelt, weil zum Beispiel, ich hatte das neulich wieder, es gab ein Magazin, da wollte ich genau einen Artikel lesen, einen. Und da dachte ich so, wenn ich jetzt das Magazin kaufen würde dafür, was hier in dieser App kriegen die auch ihren Anteil, aber es macht halt auch einfach nicht viel Sinn, wenn ich das Ding danach wegwerfe, nachdem ich diesen einen Artikel gelesen habe. Und dank Readly kann ich das dann tun. Dann war es das. Dann habe ich da dieses Ding gelesen und kann mir dann die anderen Sachen wieder durchlesen, die ich da abonniert habe. Also es ist sehr, sehr schön, sich durch die alten Sachen auch durchzuklicken. Neue Sachen werden immer wieder, kriegst dann Benachrichtigungen, wenn ein neues Heft rausgekommen ist, eine neue Ausgabe. Ich muss mir also nicht mal mehr die Daten merken. Das war bei der M-Games immer sehr schwierig zu rechnen. Müsste nicht morgen wieder die neue M-Games rauskommen? Jetzt werde ich einfach von meinem Handy morgens geweckt. Es macht Bing und ich weiß, es kommt eine neue Ausgabe da.
Ich hab gerade mehrere Tausend gesagt. Ich sehe gerade, es sind sogar mehr als 4000 unterschiedliche Magazine. Und das alles nur für 9,99 € pro Monat, ist monatlich kündbar. Und ihr könnt es jetzt 1 Monat kostenlos testen, indem ihr auf readly.com, also readly ist readly.com, ist auch nochmal unten verlinkt, / Lesser-Schwestern mit R geht, könnt ihr es testen, könnt ihr Magazine auch offline lesen. Es gibt einen Familienaccount bis zu 5 Profilen. Ja. Also ganz viele Möglichkeiten für ganz viele Magazine. Das jetzt nochmal zum Schluss.
Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja. Gut, dann sagen wir hiermit Tschüss. Ihr habt jetzt von uns die Tipps, also ihr habt jetzt genug zu lesen. Ansonsten nur noch einmal die Erklärung. Ich würde mir jetzt keine Gäste holen. Ich weiß, das hat Robin in meiner Abwesenheit gemacht, aber ich kann ohne Robin diesen Podcast nicht führen. Das macht für mich keinen Sinn.
Was vor allem daran liegt, dass David nicht weiß, wie man schneidet. Ich habe jede Folge diesen Podcast.
Ja, aber nein, Robin, das ist jetzt fies, dass du das sagst. Ich bin einfach, nee, du bist für mich nicht so austauschbar wie du für mich.
Ach so, du hast recht.
Ja, daran liegt das. Das ist der eigentliche Grund.
Das hat nichts damit zu tun, dass David nicht weiß, wie man Audition bedient. Nein.
Gut. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.
Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.